You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ich begrüße euch zu den Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio. Und in dieser Ausgabe der Antifa-News wollen wir mal wieder einen Blick auf den aktuellen Stand des NSU-Prozesses werfen. Wir wollen eine historische Exkursion machen, und zwar zum 2+4-Vertrag und da insbesondere zur Frage der Entschädigungszahlungen. Und zuletzt wollen wir euch Aktionstipps geben, was man in Halle und Umgebung so machen kann, um ja sozusagen dem Fortschritt Vorschub zu leisten. Dazu herzlich willkommen. Am vergangenen Dienstag ist im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München das Plädoyer der Bundesanwaltschaft zu Ende gegangen. In ganzen 8 Verhandlungstagen hat die Bundesanwaltschaft ihre Sicht der Dinge dargelegt, welches Strafmaß den Angeklagten zugedacht werden soll. Dabei hat die Bundesanwaltschaft ein beachtlich hohes Strafmaß gefordert. Sie fordert für Beate Zschäpe nicht nur lebenslänglich, sondern die soll anschließend in Sicherheitsverwahrung verbracht werden. Das heißt, Beate Zschäpe wird für einen wirklich sehr langen Zeitraum nicht auf freiem Fuß sein können. Auch André Emminger, der als enger Komplize des NSU-Trios gilt, den erwartet eine hohe Haftstrafe. Die Bundesanwaltschaft hat für ihn 12 Jahre gefordert. Für Emminger, der bisher auf freiem Fuß gewesen ist, ist das besonders unangenehm. Er wurde am Dienstag direkt vom Gerichtssaal in Untersuchungshaft gebracht. Wie der Prozessbeobachter Fritz Borschel berichtet, hat die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer ungewöhnlich deutliche Worte gefunden. Sie hat nicht nur hohe Haftstrafen gefordert, sondern sie ist explizit auf den ideologischen Hintergrund der vorgeworfenen Taten eingegangen. Allerdings haben die hohen Strafforderungen auch einen Nebengeschmack. Denn es liegt nicht fern zu vermuten, dass sie der politische Pfand dafür sind, dass die Bundesanwaltschaft nach wie vor strikt davon ausgeht, beim NSU habe es sich um ein isoliertes Trio gehandelt.
Bei der politischen Bewertung dieses sehr drakonischen Vorgehens gegen Emminger und auch, sagen wir mal, die Eindeutigkeit der Strafforderung für Beate Zschäpe, könnte man schon sagen, dass die Bundesanwaltschaft hier ein großes Feuerwerk abbrennen wollte, um zu zeigen, dass der Rechtsstaat sich zu wehren weiß, dass er gegen solche Leute, solche Terroristen vorzugehen weiß. Und das hat natürlich auch der Hinweis von Bundesanwalt Herbert Diemer nicht gefehlt, dass dieses Vorgehen des Staates gegen Links- und Rechtsextremisten stattfinden würde, dass Menschen, die sich über andere erheben und über ihr Leben oder Sterben bestimmen wollen, dass die vom Staat mit aller Härte verfolgt werden. Er hat mehrere Male die sogenannte Generalprävention erwähnt. Das heißt also, das ist die Wirkung, die ein Urteil nach außen in die Gesellschaft hinein entfalten soll. Also als Abschreckungsmoment. Aber auch der Schutz der Rechtsordnung ist mehrfach hervorgehoben worden. Also was die Bundesanwaltschaft möchte, ist, dass auf der einen Seite vergessen gemacht wird, dass es im NSU-Komplex noch eine ganze Reihe anderer Aspekte gibt, nämlich die Verstrickung des Verfassungsschutzes. Also Diemer hat nochmal hervorgehoben, dass es keine Anhaltspunkte für die Verstrickung von Angehörigen staatlicher Behörden gibt, was in den NSU-Komplex, was wirklich eine steile These ist. Und ich habe den Eindruck, die Bundesanwaltschaft glaubt, dass, wenn sie das nur häufig genug wiederholt und entsprechende Ablenkungsfeuer Werke mit hohen Haftforderungen und großem Brimborium veranstaltet, dass die Leute dann nicht mehr fragen, ja, und was ist jetzt eigentlich mit der Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex? Die Bundesanwaltschaft versucht einfach, ihre politische Anklage, die eine ganz klare Linie fährt, zu sagen, wir haben hier eine überschaubare Gruppe von Leuten, die sich entschieden haben zu morden. Wir zeigen euch, wie wir denen auf den Kopf hauen, wie wir die wegsperren, wie wir gegen die vorgehen. Und alle anderen Fragen, institutioneller Rassismus, Verstrickung des Verfassungsschutzes, diese ganzen Geschichten, die ganzen ungeklärten Fragen, die ja auch nach wie vor, auch nach dieser 4-jährigen Beweisaufnahme noch im Raum stehen, davon versucht die Bundesanwaltschaft mit diesem ja doch mächtigen Getöse der zurückliegenden 8 Tage abzulenken. Und das, denke ich, ist der politische Hintergrund, vor dem sich das gerade abspielt, dass einen das natürlich außer Atem bringt, so wie mich wirklich auch gestern, das war schon irre, ist dabei einkalkuliert. Also das, alle sind jetzt natürlich hoch erstaunt und beeindruckt von der Art und Weise, wie die Bundesanwaltschaft hier Härte zeigt, aber sie zeigt eben auch viele Dinge nicht. Und genau das ist, glaube ich, der Kern dieses Gebarens der zurückliegenden 8 Tage.
Auch zahlreiche Nebenklageanwälte werfen der Bundesanwaltschaft vor, dass sie Hinweise und Sachverhalte ausblendet, die für eine Bewertung des NSU eigentlich zentral sind. So etwa der Nebenklageanwalt Björn Elberling. Der vertritt die Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße. Er wirft der Bundesanwaltschaft vor, mit ihrem Plädoyer auch einen Schlussstrich ziehen zu wollen.
Ich glaube, zum einen ist das einfach so ein bisschen Staatsräson, dass wenn es nur 3 Mitglieder des NSU gab, dann ist mit dem Verfahren in München das ganze Thema abgeschlossen. Da muss man sich damit nicht weiter befassen. Da muss man sich nicht damit befassen, dass das, was der NSU gemacht hat, letztlich Ausdruck dessen war, von Strategiepapieren und so weiter war, die damals in der größeren Nazi-Szene kursiert sind. Da muss man sich nicht damit befassen, dass es eine Tradition von Nazi-Terror seit dem Ende des historischen Nationalsozialismus in der Bundesrepublik gibt, wo immer wieder Netzwerke, Zellen sich gefunden haben, die eben auch bis hin zu Mordanschlägen und Bombenanschlägen gehandelt haben. Und dann muss man sich auch nicht mit der Frage befassen, angesichts der Dichte von V-Leuten in diesem Umfeld um den NSU, sowohl in Thüringen als auch dann später in Sachsen, wie kann es sein, dass keine Verfassungsschutzbehörde in der Lage war, hier sozusagen mal einen Hinweis zu geben, der zum Auffinden der 3 Kernmitglieder und damit letztlich auch zum Verhindern dieser Taten geführt hatte.
Im NSU-Prozess sind nach der Bundesanwaltschaft nun die Nebenklageanwälte mit ihren Plädoyers an der Reihe. Auch die Plädoyers der Nebenklage werden noch einmal einige Prozesstage beanspruchen. Es ist zu erwarten, dass die Nebenklageanwälte noch einmal den Finger in die Wunde legen werden und genau auf jene Leerstellen verweisen werden, die die Bundesanwaltschaft mit vollen Segeln umschippern will. Es wird sich lohnen, genau diese Plädoyers mit großer Aufmerksamkeit zu verfolgen, denn es ist auch die Sichtweise der Opfer, die hier im Mittelpunkt stehen wird. Eine umfassende Aufklärung durch das Gericht erwartet inzwischen aber eigentlich niemand mehr. Deutschland, das ist das Land, in dem eine Aufklärung der NSU-Morde nach verwaltungsmäßigen Maßstäben beschränkt wird. Deutschland, das ist das Land, in dem vor der Selbstenttarnung des NSU Ermittlungen gegen die Betroffenen des NSU-Terrors selbst geführt worden sind. Deutschland, das ist das Land, in dem noch weiter zurück eine nationalistische Stimmung überhaupt erst dazu geführt hat, dass sich Bönhardt, Mundlos, Zschäpe und Co. in ihren rassistischen Ansinnen bestärkt und ermutigt fühlten. Diese Stimmung geht zurück auf die Wiedervereinigung Deutschlands und den damit verbundenen nationalistischen Taumel. Und es lohnt sich vielleicht einmal einen genaueren Blick auf die Geschichte dieser Wiedervereinigung zu werfen, denn die Wiedervereinigung hatte nicht nur innenpolitisch zum Teil verheerende Folgen, sie war auch eingebettet in außenpolitische Prozesse, die bis in die nationalsozialistische Vergangenheit zurückreichen. Damals im Jahr 1990, nach dem Fall der Mauer, verhandelten die beiden deutschen Teilstaaten sowie die 4 alliierten Mächte Frankreich, Großbritannien, USA und Sowjetunion über den genauen Verlauf des Einigungsprozesses. Der Historiker Karl-Heinz Roth beschreibt die Frontlinien dieser Verhandlungen.
Zunächst einmal gab es die Ausgangssituation, dass alle Hauptstädte, also London, Paris, aber auch Warschau und Washington, sehr besorgt auf die innerdeutsche Entwicklung schauten. Der Prozess bekam eine unglaubliche Dynamik und sie wollten ihn kontrollieren, sie wollten ihn regulieren. Dabei bildeten sich 2 Fraktionen um die Jahreswende 1989-90 aus. Eine Gruppierung plädierte dafür, die KSZE, die Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zusammenzurufen, um eine allgemeine Nachkriegskonferenz, eine abschließende Friedenskonferenz einzuberufen. Eine Gegenposition, die vor allem von Großbritannien, Frankreich und natürlich den USA vertreten wurde, sah vor, eine Konferenz einzuberufen, bei der die großen 4 alliierten Siegermächte, also die Sowjetunion, USA, Großbritannien und Frankreich, den deutschen Einigungsprozess flankieren im Kontext eines von Verhandlungen über einen Friedensvertrag. Das war die Ausgangssituation bis etwa Februar 1990. Dann bildete sich eine strategische Achse Bonn-Washington, wobei die unterschiedlichen Interessen der übrigen Westmächte ausgeklammert wurden. Großbritannien befürchtete eine Destabilisierung des europäischen Mächtegleichgewichts. Frankreich befürchtete, dass Deutschland zur europäischen Hegemonialmacht aufsteigen würde, dass es den Achsen Waffenprozess zwischen Paris und Bonn aufkündigen würde und versuchte, Einschränkungsmaßnahmen durchzusetzen, nämlich die Gründung der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einer Währungsunion und so weiter. Da sieht man, welche Weiterungen, welche Auswirkungen diese Kontroversen hatten. Am Ende kam es dann im Kontext der Ottawa-Konferenz Ende Februar 1990 zu einer Einigung. Es wurde vereinbart, einen abschließenden Friedensprozess in Gang zu bringen, abschließende Verhandlungen, 4+2 Verhandlungen, das heißt die 4 großen alliierten Siegermächte flankieren den Einigungsprozess der beiden deutschen Regierungen. Das ist sehr kurz zusammengefasst, das Szenario, das dann zu den weiteren Verhandlungen geführt hat.
Der 2+4-Vertrag von 1990 spielt noch in heutigen politischen Debatten immer wieder eine Rolle. So wird in verschiedenen rechten Kreisen behauptet, der 2+4-Friedensvertrag sei eigentlich kein Friedensvertrag. Und das sei ein schlagender Beweis dafür, dass Deutschland kein souveräner Staat sei, sondern noch immer unter der Fuchtel der Alliierten stünde. Die Krux mit dem 2+4-Vertrag dürfte aber eher sein, dass sich die BRD damit sehr souverän über bestimmte Folgen des Zweiten Weltkriegs hinwegsetzt.
Die Kriterien für einen Friedensvertrag sind völkerrechtlich ganz klar festgelegt. Es handelt sich einmal darum, die Nachkriegsgrenzen festzulegen. Das ist im 2+4-Vertrag gemacht worden. Es handelt sich darum, irgendwelche Vorbehaltsrechte von Siegermächten, in diesem Fall also der alliierten Siegermächte, abzulösen. Auch das ist im 2+4-Vertrag festgelegt worden. Weiter wurde festgelegt, alle Bündniskonstellationen auf die NATO und auf die europäische Gemeinschaft zu konzentrieren. Alles zentrale Aspekte eines Friedensvertrags, nur ein Punkt war ausgeklammert, die Reparationsfrage. Die Reparationsfrage nach dem Zweiten Weltkrieg, und das war der springende Punkt. Die strategische Achse Bonn-Washington hatte im Vorfeld der Verhandlungen und dann im Verlauf der Verhandlungen durchgesetzt, dass der Begriff Friedensvertrag abgeschafft würde. Er sollte eliminiert werden, und zwar aus dem ausschließlichen Grund, die Reparationsfrage aus diesem Friedensvertrag auszuschließen. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass die Bundesregierung, die Bundesrepublik seit den 1950er Jahren in allen internationalen Verträgen, beispielsweise im Londoner Schuldenabkommen von 1953, erklärt hatte, dass Reparationsfragen nicht zur Diskussion stünden. Diese Reparationsfrage bleibe einem abschließenden Friedensvertrag der 4 alliierten Siegermächte mit den beiden deutschen Staaten, also mit dem vereinten Deutschland, vorbehalten. Genau dieser Punkt war nun eingetreten und es gab einen Deal zwischen Washington und Bonn, also zwischen Kohl, Genscher auf der einen Seite und Baker und George W. Bush auf der anderen Seite, der besagte, wir, die Westdeutschen, garantieren die uneingeschränkte Einbeziehung des geeinten Deutschlands in die NATO und in die EG und damit die Zurückdrängung des sowjetischen Einflusses aus Ostmitteleuropa. Als Gegenleistung garantieren die USA, dass der Begriff Friedensvertrag eliminiert wird, um Reparationsforderungen auszuschließen.
Im Vernichtungskrieg, den die Nazis 1934 begonnen haben, haben die Deutschen große Teile Europas belagert und zerstört. Sie machten sich daran, die europäischen Juden zu vernichten, sie zerstörten ganze Städte und Dörfer. Sie plünderten auch die Ökonomien der von ihnen besetzten Länder. Die Folgen dieses Zerstörungs- und Vernichtungswerks sind kaum zu bemessen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden umfassende Entschädigungszahlungen zunächst durch die Einbindung Westdeutschlands in den westlichen Machtblock verhindert. Im Kalten Krieg war die BRD ein zu wichtiger strategischer Partner für die USA. Mit der Wiedervereinigung kam die Frage der Reparationszahlung nun wieder auf die Tagesordnung und es zeigte sich, dass die BRD ihre ganz eigenen Interessen hatte, umfassende Entschädigungszahlungen zu verhindern. Es zeigte sich letztlich, dass die Frage der Reparationszahlungen keine Frage der historischen Wahrheit oder des Völkerrechts ist.
Es ist eine reine Machtfrage, keine Frage des Völkerrechts. Völkerrechtlich ist die Situation völlig eindeutig. Es gibt keine Verjährung bei Kriegsverbrechen, und zwar weder bei der strafrechtlichen Ahndung noch bei der zivilrechtlichen, also bei der Vereinbarung von Reparationen, von Entschädigungsleistung. Das ist die Ausgangssituation. Und des Weiteren muss man wissen, dass die Reparationsfrage dadurch, dass sie im 2+4-Vertrag ausgeklammert blieb, weiter offen ist. Sie ist weiter unerledigt. In unserem Buch schlagen wir deshalb vor, eine abschließende Reparationskonferenz zu organisieren, bei der dieser ausgeklammerte Punkt nachträglich dem 2+4-Vertrag zugefügt wird. Dazu gibt es ebenfalls völkerrechtlich sichere Ausgangspositionen. Alle Regierungen, die solche Entschädigungsforderungen, Reparationsforderungen haben, Griechenland war das lange Jahre lang, inzwischen kommt Polen dazu. Ich bin sicher, dass weitere europäische Länder der polnischen Initiative folgen werden. Alle diese Länder könnten sich an die OSZE, an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wenden, eine Nachfolgeorganisation der KSZE im Gefolge des 2+4-Vertrags. Dort gibt es eine Schiedskommission und sie könnten die BRD dazu zwingen, im Rahmen des OSZE-Prozesses eine solche Reparationskonferenz zuzulassen. Die bundesdeutsche Diplomatie versucht seit Jahrzehnten und seit dem 2+4-Vertrag besonders verstärkt, die europäischen Regierungen, die solche Forderungen stellen könnten, gegeneinander auszuspielen und voneinander zu isolieren. Das ist die Ausgangssituation. Es ist völlig klar, Griechenland allein kann diese Forderungen nicht durchsetzen. Andere Länder, Ex-Jugoslawien oder beispielsweise Weißrussland oder die Ukraine, um nur einige Länder zu nennen, die zusammen mit Polen besonders extrem unter der deutschen Okkupation gelitten haben, können das genauso wenig. Sie können es nur, wenn sie es gemeinsam tun. Voraussetzung ist natürlich auch eine Kehrtwende, eine Initiative ausgehend von Deutschland, die die Hybris, die Arroganz der deutschen Machtelite in ihre Schranken weist und endlich die Reparationsfrage als den entscheidenden Voraussetzungspunkt für einen wirklichen Frieden in Europa auf die Tagesordnung setzt.
In der gegenwärtigen Konstellation innerhalb der EU bekommt die Frage der Reparationszahlungen erneut Aktualität. Die griechische Regierung, die sich nun in die Rolle des Schuldners gegenüber Deutsch-Europa gestellt sieht, macht nun gegenüber Deutschland den Anspruch auf Reparationszahlungen geltend. Auch die polnische Regierung, die in der gegenwärtigen Ordnung Europas kaum Vorteile sieht, trägt die Forderungen nach Reparationszahlungen wieder vor. Die Bundesregierung tut alles dafür, dass diese Forderungen nicht zu einer realistischen Perspektive werden.
Die langfristige Strategie, gerade auch in Bezug auf die Reparationsfrage, war immer, den durch die Nazi-Diktatur und den Zweiten Weltkrieg geschaffenen verstärkten Kapitalstock in den Frieden zu bringen und dann die überschüssigen Kapazitäten in überschüssige Exportkapazitäten umzuwandeln. Das war die bundesdeutsche Strategie seit den 1950er Jahren. Und das wäre natürlich und würde auch heute noch durch eine umfassende Reparationsleistung, und da geht es um sehr viel Geld und sehr große Transfers in die früheren okkupierten Länder, vor allem die kleineren europäischen Länder der europäischen Peripherie. Dieser Prozess soll unter allen Umständen verhindert werden, um die alte exportorientierte Strategie der Bundesrepublik, die sie zur Hegemonialmacht in Europa gemacht hat, fortsetzen zu können. Das waren die Hintergründe des 2+4-Vertrags und ich habe es einleitend schon angedeutet. Die Berater von Mitterrand, also des französischen Staatspräsidenten, haben 1989, 90, 91 diese Entwicklung ganz klar gesehen. Und sie haben, um die deutsche Vormachtstellung in der EU zu begrenzen, vorgeschlagen, eine europäische Zentralbank und eine europäische Einheitswährung, den Euro, zu schaffen. Daher kam die Initiative. Und die wurde dann zwar gegen starke Bedenken, beispielsweise der Deutschen Bundesbank, durchgesetzt. Letztlich hat sie aber die Ergebnisse des 2+4-Vertrags, die uneingeschränkte Etablierung der Bundesrepublik Deutschland als europäische Hegemonialmacht, auch gegenüber Frankreich, nicht verhindern können. Es war die Achse Bonn-Washington, die diesen Prozess unumkehrbar gemacht hat und die Folgen gezeitigt hat, mit denen wir es heute zu tun haben.
Die wirtschaftliche Prosperität Deutschlands in der Nachkriegszeit hat nur peripher mit dem Wiederaufbaueifer der Deutschen zu tun. Sie hängt wesentlich mit dem Vorteil zusammen, den Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb Europas hatte. Der Vorteil der exportorientierten Ökonomie Deutschlands hängt wesentlich damit zusammen, dass Deutschland niemals umfassende Reparationszahlungen gezahlt hat. Und Deutschland kann diesen Vorteil heute nach wie vor dazu nutzen, die Ökonomien der anderen EU-Länder von sich abhängig zu machen. Der Exkurs in die Geschichte des 2+4-Vertrags, den wir hier gemeinsam mit Karl-Heinz Roth gemacht haben, dieser Exkurs ist nur einer von vielen Gründen, Deutschland scheiße zu finden. Und nebenbei wird dadurch deutlich, einen Antifaschismus, der nicht auf moralischer Ebene verbleiben will, sollte sich durchaus auch hin und wieder mit den politökonomischen Zusammenhängen Europas befassen. Bleibt hier in den Antifa-News nur noch ein paar aktivistische Hinweise zu geben. Ab morgen findet im Institut für Staatspolitik in Schnellroda mal wieder eine Sommerakademie statt. Sommerakademie mitten im Herbst. Das heißt, ein Wochenende lang denken neue Rechte darüber nach, wie sie den vorpolitischen Raum erobern können, wie sie das sagen. Das heißt, Rassismus und Nationalismus für Leute, die sich für feine Herren halten. Hörerinnen und Hörer der Antifa-News wissen, mit wem sie es bei Götz Kubitschek und dem Institut für Staatspolitik zu tun haben. Sie wissen also auch gute Gründe, um am Wochenende selbst nach Schnellroda zu fahren und dort an der Demonstration gegen die Sommerakademie teilzunehmen. 16 Uhr in Schnellroda findet diese Demo statt. Wer wissen möchte, wie er oder sie dahin kommt, kann sich informieren unter nohalgida.wordpress.com. Dort wird auch ausführlich über das Institut für Staatspolitik informiert. nohalgida.wordpress.com. Eine weitere wichtige Demonstration findet ebenfalls am Wochenende in Berlin statt. Welcome United, we'll come United, we will come United. Das ist das Motto dieser Demonstration. Eine Demonstration, die sich gegen weitere Verschärfungen des Asylrechts richtet, gegen eine Abschottung Europas, gegen eine zunehmende rassistische Stimmung in Deutschland, gegen die Isolation von Geflüchteten. Es ist eine Großdemonstration, die von zahlreichen Geflüchteten organisiert worden ist. Eine Demonstration, die auf jeden Fall Solidarität verdient. Alle nötigen Informationen dazu findet ihr unter welcome-united.org. Und am nächsten Mittwoch gibt es auch hier in Halle einen Anlass, auf die Straße zu gehen, denn da will die AfD auf dem Hallmarkt eine Kundgebung abhalten. Das ist natürlich ein Teil des Wahlkampfes der AfD und es gilt, das Auftreten dieser rassistischen Partei in der Öffentlichkeit nicht zur Normalität werden zu lassen. Das Bündnis Halle gegen Rechts ruft am Mittwoch für 17 Uhr zu einer Gegenkundgebung auf. Alle nötigen Infos dazu finden sich unter halle-gegen-rechts.de, also halle-gegen-rechts.de, jeweils mit Bindestrichen getrennt. Infos zu allen drei Aktionstipps, die wir hier gegeben haben, finden sich natürlich auch auf der Homepage von Radio Korax, also radiokorax.de, und dort könnt ihr natürlich auch die Antifa-News nachhören. Damit alles Gute. Bis nächste Woche.